Ich habe heute Abend ausgewählt das Wort sehen, weil das Sehen für uns ganz, ganz wichtig ist. Gucken, sagen die Schwaben. Gucken. Weil für uns das Sehen also genau das ist, ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen, ich weiß es ganz genau. Der Zeuge, der hat's gesehen, das sind die Tatsachen. Was man gehört hat, da sagt man noch ein bisschen, das ist ungewiss, das Gehörte, das ist nicht so verlässlich. Aber was man gesehen hat, das ist entscheidend wichtig. Jetzt hat Gott für uns als das Hauptorgan, das den Glauben vermittelt, nicht das Sehen genommen, sondern das Ohr. Das für uns immer etwas unzuverlässigere Organ. Was hat man nicht schon gehört? Man hat sich verhört und so. Beim Sehen ist es viel wichtiger und wir modernen Menschen sind ja noch viel mehr auf die Augen ausgerichtet als alle Generationen vor uns. Ob wir einmal überhaupt ermessen können, welche Beeinflussung durchs Fernsehen stattfindet. Bis in die Nachtstunden. Und das sind ja alles für uns unumstößliche Fakten. Ich bin so dankbar, dass der Peter Hane das Büchlein geschrieben hat von der Manipulation, weil er das am besten sieht beim Fernsehen. Man kann das ja durch die Bildberichte am allermeisten manipulieren. Das, was im Fernsehen kommt, das entscheidet, ob sie für die Kroaten oder für die Serben sind. Man könnte mit ein paar anderen Bildern sie genau auf die andere Seite werfen. Das ist ganz interessant. Und das Sehen ist für uns so, dass wir auch hier meinen, wir seien wirklich den Dingen auf den Grund gegangen. Und das Sehen ist für uns heute auch das Haupthindernis beim Glauben. Ich zweifle eben. Wir zweifeln nicht an dem, was wir sehen, das ist ja für uns sowieso klar, aber wir zweifeln an dem, was man nicht sieht. Der Glaube ist eine gewisse Zuversicht des, dass man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, das man nicht sieht. Die wunderbare Definition des Glaubens in dem Kapitel des Glaubens, Hebräer 11, Vers 1. Ich war jetzt in einem Kreis von Christen, die alle jung zum Glauben gekommen sind, die haben gesagt, wir fühlen uns immer so unsicher, wenn die Christen ihre Stellenzitierungen machen. Und das sage ich hier aber gerne, weil sie es ja lernen wollen. Sie brauchen nicht wissen, dass, wo das steht, um zum Glauben, besseren Glauben zu haben, sondern damit sie sich besser zurechtfinden in ihrer Bibel. Deshalb sage ich es Ihnen. Wenn Sie bei Jesus sind, dann sind Sie ganz im Glauben drin. Ob Sie die Stelle wissen oder nicht, aber es ist manchmal ganz gut. Man findet auch wieder was im Hebräerbrief, Kapitel 11, Vers 1, steht das von dem Nichtsehen und eine gewisse Zuversicht, eine gewisse Überzeugung haben von dem, was man nicht sehen kann. Nun, das Sehen ist für uns nicht bloß ein äußerer Vorgang, dass ich jetzt Sie sehe, sondern es ist ja dann auch bei uns gleich, geht das weiter, dass da viel mehr abläuft. Ich sage immer wieder unseren Mitarbeitern, telefoniert nicht miteinander, sondern geht mal ins andere Zimmer rüber und besprecht was miteinander. Wenn man sich in die Augen sieht, redet man ganz anders als am Telefon. Das Schlimme in meinem Dienst, im Pfarramt, ist, wenn irgendjemand kommt und da schwierige Bitte hat. Es gibt ja immer so Fälle, die ich dann ablehne. Diese ökumenische Trauung oder sowas, die ich aus Grundsatz nicht mache. Da sage ich immer, Leute, darf ich Sie besuchen? Ich möchte das mit Ihnen unter vier Augen mal besprechen. Ja, ich möchte das bloß mit, machen Sie es? Ich möchte das nicht am Telefon beantworten. Weil das immer Ärger gibt, wenn man sich nicht in die Augen sieht, weil die das einem nicht abnehmen können. Sagen, lassen Sie, dann nehmen Sie mir ab. Ich kann es einfach gewissensmäßig. Ich erkläre Ihnen gern warum, aber ich nehme Sie ernst, ich achte Sie, ich liebe Sie und so weiter, wenn man alles sagen kann. Aber das kann man mit dem Wort nicht machen, wenn man sich nicht in die Augen guckt. Sie wissen das bei Kindern, dass man sagt, guck mir mal in die Augen, jetzt sagst du mir es nochmal. Das Sehen ist ganz ist interessant, dass man sich nicht in die Augen gucken kann, wenn etwas nicht richtig stimmt. Und das mit dem Sehen geht ja immer auch in die Tiefe. Man sieht ja etwas mehr, man erkennt das immer wieder tiefer. Jetzt gehen wir mal gleich in die Bibelstellen. Sie brauchen die erste gar nicht aufschlagen. In der Geschichte vom Goliath zum Beispiel heißt es, da die Philister sahen, dass ihr stärkster Tod war. Das ist ja nicht bloß ein Sehen, ein Gucken gewesen, sondern da haben sie es kapiert, dass sie sahen, dass er tot war. Das hat für sie eine Konsequenz gehabt und eine Bedeutung in ihrem Verständnis. Haben gesagt, jetzt ist die Sache verloren. Oder als die Menschen den Turm von Babel bauten, haben sie ja, wenn sie, wir gucken ja die Bibel nie genau an, haben sie nicht einen Turm gebaut, sondern sie haben eine Stadt gebaut, deren Turm bis an den Himmel reicht. Es war ein Riesenunternehmen, diese Stadt Babel. Für die Israeliten war es ja immer die Hauptgefährdung. Heutiger Irak. Nach der Offenbarung hat ja dieses Gebiet Babel noch einmal eine ganz tödliche Bedrohung für Israel in der Endzeit. Deshalb ist man immer ein bisschen hellhörig. Im Moment nicht richtig sichtbar, aber ist interessant. Und da heißt in 1. Mose 11, dass Gott herniederfahre. Es ist nicht gemeint, dass Gott irgendwo fern residiert, sondern es wird bloß gezeigt, wie weit es unten ist, wie klein das ist. Damit er sähe, was das für eine Stadt wäre. Er sieht das Gott nicht von seinem Thron aus. Doch, natürlich. Aber es wird gesagt, die Menschen sind ganz stolz, wir haben eine Riesensache gebaut und Gott muss mal gucken, ob er das mickrige Zeug da unten überhaupt sieht. Biblisch toll ausgedrückt, damit er sähe. Das sieht man überhaupt nicht. Das ist so winzig klein. Gott sieht ja alles, was auf dieser Welt ist. Aber bei dem Babel, da muss Gott erst mal hinsehen. Sonst wird er es übersehen. Wunderbar. Da liegt schon so viel drin in der Darstellung der Größe Gottes. In diesem Sehen ist ja gleichzeitig der kritische Blick schon dabei. Das 1. Mose 11, Vers 5 gewesen. Dann wissen Sie, da wollen wir uns jetzt gar nicht lang verlieren, dass eine meiner Lieblingsstellen ja ist, die Episode, wie der Onkel Abraham mit seinem Neffen Lot auf den Berg geht. Und wie sie sich trennen, weil es immer Streit gab zwischen den Hirten der Viehherden und sie überlegen sich, wie sie sich trennen können. Und der Onkel macht seinem Neffen einen Vorschlag und sagt, guck doch mal jetzt, willst du links, dann gehe ich rechts, gehst du rechts, gehe ich links, jetzt wir trennen uns. Und dann heißt es, und er, der Lot, der Neffe, besah die ganze Gegend. Und das ist so ein Ereignis, der war richtig besoffen vom Gucken. Verstehen Sie, das was man eben so kann. So wie ein Verliebter seine Braut anguckt. Nicht? Ach, das ist sie. Und so hat er Lot sein Herz an diese Welt gehängt, mit dem Augen. Und dann guckt er, und er guckt diese Gegend an. Und ich habe ja so gern diese Geschichte immer wieder ausgelegt, auch in unserer Abrahamsreihe, wie dieser Abraham nicht den gleichen Blick hatte. Der hat einen Blick, dass er die Dinge dieser Welt kritischer beäugt. Und das ist schon der Blick des Glaubens, der sieht, dass dies alles vergeht. Er sah schon den Rauch aufgehen über Sodom und Gomorra. Und darum hat ihn diese blühende Landschaft gar nicht faszinieren können. Ich habe da, ich glaube, in meinem Andachtsbuch geschrieben, es stach ihm in die Augen. Nicht? Das war ihm so richtig, dass er es nicht mehr loskriegt. Und das ist ja eine Not, dass der moderne Mensch durch das Sehen ganz besonders fasziniert ist. Er ist richtig gefangen durch den Blick. Ein ganz anderes Beispiel von den Augen, die gefangen sind, war der Simson, ein Mann mit dieser großen Gottesgabe, der Kraft. Das war mir immer so ein Vorbild, wenn wir unseren guten, lieben Bruder Klaviertransporter immer da haben unter uns im Bibeltraining. Wenn ich das, wenn Sie mal sehen, wie die Klaviere packen, vorne einer, hinten eine, Drachenstreppe rauf, so unglaublich, zu acht schaffen wir das nicht. Und solche Kräfte also hatte Simson. Und schwach, wenn er eine Frau sah. Was das ist, das verstehen die Frauen gar nicht. Da war der weg, wenn er eine Schürze sah. War ein bisschen mehr. Er hat einfach das weibliche Geschlecht. Und dann lag er in dem Schoß der Delila. Und dann hat die mit ihm machen können, was er wollte. Und das erste und das zweite Mal, das dritte Mal, die Philister über dir. Und so dumm kann ein Mann sein, dass er das nicht merkt. Und gleich am Anfang, wie er sie verlobt hat, sagt er zu seinen Eltern, wie die sagen, das ist doch keine Frau für dich, aber sie gefällt meinen Augen. Das ist furchtbar, wenn Menschen so schwach sind, da können sie Körperkräfte haben, dass man ein Stadttor ohne abzusetzen auf den Berg trägt, was das ist. Und dann an dieser Stelle so wahnsinnig schwach sein durch die Augen. Und der Teufel weiß genau, was er tut. Indem er da das Einfallstor kennt und die Philister habe ich hier immer auch darauf hingewiesen, hat am Ende, haben die Augen des Simson ausgestochen, obwohl die hätten sie ja begrenzen müssen. Wenn sie die Augen nicht als Schwachstelle gekannt hätten, hätten sie ihn nie besiegen können. Aber der Teufel zahlt immer so heim, dass er genau an der Stelle, wo er einen betrügt, am Ende einem auch noch alles nimmt. Es ist noch nie einer durch die Sünde glücklich geworden. An dem merken sie es nämlich. An der Sünde geht ein Mensch zugrunde. Und der Simson kriegt nicht die Erfüllung seiner Sehnsucht der Augen, sondern er geht an seinen Augen zugrunde und ihm stechen sie es aus und hat hohle Löcher da oben drin. Nicht Gott macht es, der Teufel macht es. Und das können sie auf alle Lebensgebiete übertragen. Also interessant. Wir haben etwa in der Bibel immer wieder auch die Bemerkung, als Salomo zum König gekrönt wurde, heißt es, ganz Israel sah auf den König. Da müssen Sie nicht denken, dass die alle im Fenster gestanden sind und gleichzeitig es gesehen haben, sondern man sieht auf ihn. Das ist gleichzeitig eine ganze Haltung, die dahinter steht, so wird das Wort gebraucht. Oder Jesus hat das Wort gesagt, vom Scheel sehen. Was ist denn das? Schief gucken. Warum siehst du so scheel, dass ich so gütig bin? Da kann also einer im Ärger, in der Kritik, nimmer gerade ausgucken. Es gibt also dieses Wort sehen in ganz verschiedener Bedeutung. Aber jetzt kommen wir schon auf eine tiefere Bedeutung des Wortes sehen. Wir haben heute mit unseren Konfirmanden interessant gemacht. Wir haben zuerst die Gebote durchgesprochen und wollten sie jetzt zu Jesus führen. Wollten ihnen zeigen, wie wir alle von unserem Inneren her die Gebote gar nicht befolgen, dass wir das Böse eigentlich lieber haben und ein paar Beispiele gemacht. Und dann haben wir ihnen den Zachäus durchgenommen. Zuerst mal, was war das für ein Typ? Der war völlig fasziniert vom Geld und so weiter. Und dieser Zachäus macht sich auf den Weg, er will Jesus sehen. Was will er bei Jesus sehen? Die Locken von Jesus oder die Sandalen oder will er sehen, wie ein Mensch ohne Geldbeutel aussieht? Das hat ihn sehr viel interessiert. Nein, er sagt, ich möchte etwas Besonderes an Jesus sehen. Und in diesem Sehen ist mehr drin als ein äußerliches Gucken. So wie man sagt, ich möchte mir das mal ansehen, so Versammlung. Da möchte man nicht rumgucken, sondern man möchte einen Eindruck kriegen. Man möchte dahinter sehen. Und da merken wir schon, in dem Sehen steckt mehr drin, dass er Jesus sehe, wer er wäre. Und kann man das äußerlich so sehen? Sehr schwierig. Wir wollten auch gern, dass die anderen Menschen sehen, was uns erfüllt. Aber die sehen an uns immer bloß, dass wir komische Leute sind. Und die sehen das nicht richtig. Schwierig, Augen zu haben, um das auch richtig sehen zu können, was das ist. Das äußere Sehen wird in der Bibel mal schön beschrieben, das ganz normale Sehen bei der Heilung eines Blinden. Wo dann Jesus sagt, siehst du was? Er sagt, ich sehe Menschen wie Schatten. Fängt das äußere Sehen an. Aber jetzt ist für uns wichtig, das was die Bibel wirklich mit Sehen meint, ist auch so ein ganz langsamer Sehvorgang, der immer und immer tiefer und tiefer hineingeht und die Wirklichkeit der Welt erkennt. Und da geht es wieder vom Sehen Gottes aus. Das ist überhaupt komisch. Psalm 94, den können Sie mal aufschlagen, dass man bei Gott vom Sehen spricht. Ganz nicht menschlich, sondern wir sehen, was wir lernen müssen vom göttlichen Sehen. Psalm 94, Vers 9. Der das Ohr gepflanzt hat, sollte der nicht hören. Der das Auge gemacht hat, sollte der nicht sehen. Wir wollen lernen, nicht bloß äußerlich zu gucken, sondern mit den Augen Gottes zu sehen. Wenn Gott uns sein Auge, das Auge geschaffen hat, dann hat er in dieses Auge mehr hineinlegen wollen. Und es ist ganz wichtig, dass wir aufpassen, welche Bilder wir sehen. Sie wissen, dass die Bilder, die unser Auge aufnimmt, uns prägen. Wir werden richtig in unseren Gefühlen, in unseren Empfindungen ganz stark durch die Bilder auch geprägt. Das wissen Sie ja auch, wie Filme, Zeitschriften so einen prägen. Also manchmal ist es richtig schmerzlich. Ich weiß, ich war noch Vikar in Waiblingen, wurde ich an ein Sterbebett gerufen Und da lagen auf dem Bett dieser noch relativ jungen Frau drei oder vier so Illustrierten, so mit diesen typischen Titelbildern. Auf dem Sterbebett, wo man denkt, das sind das die Bilder, die uns dort an der Schwelle des Todes begleiten. Wir schämen uns für manches, was unseren Blick gefesselt hat. Wenn man sagt, Herr, reinige meinen Blick, dass ich die Dinge wirklich anders ansehe. Und für die Produzenten, das ist ja schon bei der Werbung ein ganz simpler Trick, dass man weiß, wie man Männer anspricht, wie man Frauen anspricht, wie man mit ein bisschen äußerer Gestaltung, dass durch ein paar schlichte Elemente, dass er Illustrierte gekauft wird, liegt ja an gewissen Aufmachern, die man vorne draufsetzt, das kann man machen. Aber wie kriege ich meine Augen anders hin, damit ich tiefer die Dinge sehe. Wir sind ja alle vom oberflächlichen Beurteilen her geprägt und bleiben so. Neulich ist mir wieder passiert, im Krankenhaus, mal irgendwo in einem Stuttgarter Krankenhaus, und da saß jemand, einer unserer lieben Alten, völlig zusammengefallen und so, und las da auch, wie heißt das, grüne Blatt oder das bunte Blatt, da irgendwie so, was ist Sexgeschichte oder Mordgeschichte, und das wir sehen, so Frau 83, völlig in sich versunken, mit dem Finger liest sie nur diese Klatschnachrichten, man ist zu schwach, um ein Wort Gottes noch aufzunehmen. Aber diese ganze seichte Unterhaltung prägt ja uns alle sehr leicht. Was kann man im Wartezimmer noch lesen? Wir haben oft die geistliche Kraft gar nicht mehr zu erfassen. Wer liest nur was Geistreiches? Und bloß die Frage auch von unserem Sehen, dass wir alle durch dieses billige Bild und eine kurze unterlegte Unterschrift, und damit haben wir unseren Sehakt beendet. In der Bibel, 1. Samuel 16, da kritisiert Gott unser Sehen. 1. Samuel 16, in der Geschichte der Erwählung Davids. 1. Samuel 16, da kommt ja der Samuel zu dem Bauernhaus von Isai nach Bethlehem und soll einen der Buben der Söhne zum König salben, und dann kommen die herein, und das sind prächtige, sportliche Typen gewesen, und der erste war toll, da war er ganz begeistert, Eliab kam, und er dachte, für wahr, das steht vor dem Herrn sein Gesalbter, sagt er, das wäre ein Bursche, vor dem wird das Volk gleich stramm stehen. Das war dem Samuel natürlich wichtig, weil wir sagen, der muss ja auch was gleich sehen. Wenn man so einen König hat. Beim Saul, der ja versagt hatte, war es vorher so, dass er größer war als alles Volk. War schon eine Gestalt. Das Äußere spielt eine große Rolle, eine würdige Gestalt, eine Persönlichkeit, die was ausstrahlt. Und so war es wieder, wie er den Eliab sagt, für wahr, Vers 6, das steht vor dem Herrn sein Gesalbter. Und der Herr sprach, nein. Der Herr sieht das Herz an. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist. Der Herr aber sieht das Herz an. Ja, wie kann man das Herz sehen? Doch, das kann man lernen. Und der Heilige Geist kann uns die Augen öffnen für unsichtbare Dinge im Wesen eines Menschen. Und es ist wunderbar, wenn wir die Gabe haben, Personen zu erkennen. Man sieht nur mit dem Herzen richtig. Und nicht mit den Augen. Und das ist wichtig. Auf diesen Vorgang legt die Bibel so großen Wert. Und Gott verlangt das von einem altgedienten Propheten, der es auch noch nicht kann. Ist gar keine Schande, wir können das alle nicht. Aber Herr, gib mir Augen, die was taugen. Rühre meine Herzen an. Das war das Gebet Zinzendorf. Denn das ist die größte Plage, wenn am Tage man das Licht nicht sehen kann. Gib mir Augen, die was taugen. Rühre meine Herzen. Rühre unsere Herzen an. Verstehen Sie, ich möchte doch nicht so billig bloß Dinge beurteilen, nach der Tagesmeinung. Ich möchte den Dingen auf den Grund gehen. Und dieser Vers, in 1. Samuel 16,7, ist einer der Kernworte zum Thema Sehen. Tiefer sehen, als nur das Äußere anzugucken. Wer müde wird beim Nachschlagen, soll sich nicht verwirren lassen. Wir gehen einfach eine Reihe durch. In der Konkordanz finden Sie noch viel mehr Stellen zum Sehen und die untermauern das eigentlich nur. Matthäus 6. Da steht es drin bei der Frage des Opferns, Geldgebens. kommt ja das wieder in der Stuttgarter Zeitung, dass ihr Name veröffentlicht wurde, wenn sie eine Spende für den Nachbarn geben. Und Jesus hat das in der christlichen Gemeinde nicht gewollt. Überhaupt ist das in der Opferpraxis so wichtig. Sie brauchen sich keinen Gewissen machen, wenn Sie eine Spendengliederung beim Finanzamt machen. Das bleibt ja diskret. Das dürfen Sie natürlich in Empfang nehmen. Wäre es nur nicht vor den Menschen zu sehen. Da ist es. Und es ist schön, wenn das diskret abläuft. Das, was Finanzamt bietet, sollten wir ausnützen, damit wir wieder mehr Gutes tun können. Aber wir sollen nicht vor den Menschen etwas tun wollen. Damals war das ja offenbar auch noch mit Posaunenstößen begleitet. Auch immer mehr ein kleiner Anstoß, dass Jesus am Opferbecken zugeguckt hat. Wie die da ihre Gabe eingeworfen haben, das geht ja eigentlich nicht. Und deshalb ist es gut, wir machen das auch irgendwo anders und diskreter. Und weil Gott in das Verborgene sieht, der wird es vergelten. Der unheimliche Gedanke, schon jedes Kind hat sich darüber gesorgt, wenn Gott alles sieht, auch das Dunkle, was ich tue, heimlich, wo niemand mich beobachtet. Aber das ist nicht bloß ein beunruhigender Gedanke, sondern auch ein tröstender Gedanke. Gott vergilt. Und das ist etwas, was wir gar nicht von Gott verlangt hätten. Es gibt dann Leute, die sagen, das gibt's doch gar nicht, dann ist es ja falsch, wenn ich was gebe, kriege ich es wieder dafür. Tatsächlich kriege ich es wieder. Gott zahlt zurück. Er behält nichts. Er wird dir das vergelten. Nun, auf welche Weise und wie auch immer. Aber es ist eine Tatsache, die jeder kennt, der Gutes tut. Dein Vater sieht in dein Herz. Und es ist so wichtig, dass wir nicht Gaben erschleichen, auch für einen guten Zweck, weil Gott ja eh dann eine Gabe nicht zu einem Wert bringt. Er kann sie nicht segnen, wenn sie aus anderen Motiven gegeben ist. Deshalb ist es wichtig, dass Gott in das Verborgene sieht. Und das ist etwas Wunderbares, wie das in aller Stille geht, in aller Verborgenheit. Matthäus 9, Vers 4. So, eine ganz tolle Formulierung, an der wir normalerweise gar nicht stehen bleiben. Aber das ist interessant, wenn wir so entlang gehen. Als aber Jesus ihre Gedanken sah. Ja, wie kann man Gedanken sehen? Doch, das kann man sehen. Jesus hat es gemerkt und gesehen. Da war was. So wie Sie sagen, ich spüre, da ist Ablehnung. Oder Sie merken das doch im Gespräch auch. Man sieht es einem Gesicht sehr an. Da ist einer besorgt oder einer hat Angst. Das ist einem auch ins Gesicht geschrieben. Dass man Gedanken sehen kann. Und man darf wirklich darum bitten, Herr, gib mir doch mehr Verständnis, weil es uns auch im Umgang mit Menschen sehr viel hilft, wenn ich dann einen anderen verstehe und sage, ich kann doch mich hineindenken in den anderen. Ich sehe doch, wie der mir gegenüber war und was in dessen Kopf vorging. Man kann Gedanken sehen. Bei Jesus war das besonders schön, dass er es gesehen hat. Und nun eine Stelle, die Sie alle auch gut kennen, wo Jesus auf diese Sache hinweist, mit sehenden Augen sehen Sie es und sehen es doch nicht und erkennen es nicht. Das ist ja bei den Gleichnissen, hat Jesus das gebraucht, wenn Sie die Stelle wollen, Markus 4, Vers 12, sie kommt öfter vor in der Bibel, Markus 4, Vers 12, wo Jesus sagt, er möchte für die Leute ganz, ganz, ganz verständlich reden. Sie sehen es bildhaft vor sich, dass die Geschichte ist ja immer wieder das Interessanteste. Wenn ich meine Konfirmanden erklären will, unser Herz ist böse, verstehen die das nicht. Wenn ich aber unseren Konfirmanden erkläre und sage, du kommst in eine Telefonzelle und da hat einer sein Geldbeutel liegen lassen und da sind 2000 Mark drin. Was ist dein erster Gedanke? Sag, tolle Gelegenheit, jetzt kann ich mir mal alles leisten. Da sind die Konfirmanden Feuer und Flamme, weil es eine Geschichtle war. Und da sind sie da und auf einmal wird das Thema, dass mein Herz böse ist. Ist für sie anschaulich. Ich immer merke, mit Geschichten, das hat Jesus verstanden, kann man die schwierigsten Sachverhalte darstellen. Die Geschichte ist der Höhepunkt auch der geistlichen Darstellung. Wenn jetzt man daran erinnert hat, dass Jesus unser Schicksal, das Buch von Wilhelm Busch, 1,5 Millionen erreicht hat, dann liegt es daran, dass er solche Geschichten erzählt hat, wo das illustriert wurde. Und die größten Dinge sind bildhaft dargestellt. Kann man bloß lernen. Und so macht Jesus hier auch und sagt, und bei diesen Geschichten passiert etwas, dass jeder das eigentlich versteht und dasteht und begeistert zunickt, aber sie verstehen nicht, dass das eine Sinnbedeutung hat für sie. Es ist ganz ähnlich, wie man heute in den Konzerten sagt, da singen die Leute oder sitzen im Konzert ganz begeistert, singt da einer, ich weiß, dass mein Erlöser lebt und geben tosenden Beifall und sagen, ja, weißt du, dein Erlöser? Ach, das war doch bloß die Musik. Sie hören es, Weihnachtsoratorium. Denn Christus hat zerbrochen, was euch zuwider war. Tod, Teufel, Sünd und Hölle sind allzumal besiegt und hat an seiner Stelle das menschliche Geschlecht. Ja, das war doch bloß die Musik, ich habe nur die Töne gehört. Kann man das überhaupt bei Bach? Geht doch gar nicht. Aber das geht, ich kann das Bild sehen und doch nicht sehen. Also, 4 Vers 12. Darum, dass sie es mit sehenden Augen sehen und doch nicht erkennen, mit hörenden Ohren hören und doch nicht verstehen. Da meinen manche Leute, Jesus hätte sie besonders blockiert. Nein, unsere Schuld blockiert uns. Und das ist ja immer der Grund, ich möchte mit meinem Leben nicht raus. Ich muss ja eine Wende vollziehen. Und dass ich oft das nicht verstehen kann, liegt daran, weil ich nicht bereit bin, mit der Konsequenz des Gehorsams, haben wir am Sonntag eine Predigt gehabt, die Erkenntnis Gottes hängt mit dem Gehorsam zusammen, mit der Lebensordnung. Wenn ich nicht mit Haut und Haar das Leben will, kann ich es nicht verstehen. Ich kann es sehen, ich kann es äußerlich sehen, kann es verstehen, kann nur sagen, es macht mir Eindruck, aber es lässt mich letztlich kalt. Es gibt ein äußeres Sehen, das aber nicht in die Tiefe geht. Die nächste Stelle brauchen Sie auch nicht aufschlagen, das ist bei der Samariterin am Brunnen, Johannes 4, wo die Samariterin sagt, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Ja, was hat sie denn gesehen? Die will ja plötzlich sagen, jetzt merke ich es im Gespräch. Nicht, dass man das irgendwo an den Augen oder an Gesichtsfalten oder an irgendwas, sondern es ist ein anderes Sehen, das tiefer geht. Und dieses Sehen ist am schönsten im Psalm 34 beschrieben. Dieser schöne Davidspsalm in großer Not, als er gerade bei den Philistern entronnen war. Da sagt er, welche auf ihn sehen, die werden erquickt. Wie kann man denn den unsichtbaren Gott sehen? Wie soll man den sehen können, den man nicht sieht? Das kann man, indem man mit den Augen des Glaubens auf ihn sieht. Die auf ihn sehen, werden strahlen vor Freude. Ich möchte jetzt eine ganze Reihe von Worten der Bibel mit Ihnen einmal durchnehmen, wo ganz klar gesagt ist, dass Gott unsichtbar für unser sündiges Auge ist, weil wir solche schmutzigen, bösen Dinge immer wieder in unser Auge aufnehmen, hat sich Gott vor unserem Auge verborgen. Gott kann man nicht sehen. Niemand hat Gott je gesehen. Wo steht das? Am Anfang des Johannesevangeliums, niemand hat Gott je gesehen, außer der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist. Der hat ihn uns verkündigt. Jesus hat es uns gesagt. Und nun, wer Jesus sieht, der sieht Gott. Wenn Sie die stellen wollen, da war es Johannes 1, Vers 18, niemand hat Gott je gesehen. Noch eine andere Stelle, zu dem Gott nicht sehen können. Es gibt mehrere in der Bibel. 1. Timotheus 6, Vers 16. Gott wohnt in einem Licht, der ist es, glaube ich, wo niemand zukommen kann. Hat es jemand schon? Lesen Sie es. Ja, der wohnt in einem Licht, zu dem niemand kommen kann, den kein Mensch gesehen hat noch sehen kann, dem sei Ehre und ewige Macht. Und trotzdem sage ich, ich will auf ihn sehen. Welche auf ihn sehen, die werden dann ein anderes sehen. Nicht mit meinen äußeren Augen, sondern mit den inneren Augen, sagen wir, das sind Hilfsbegriffe. Was sind innere Augen? Mit dem Glaubensblick der konzentrierten, ja, Schau auf den lebendigen Herrn. Und wo steht die Stelle, wer Jesus sieht, der sieht den Vater. Johannes 12, Vers 45. Johannes 12, Vers 45 oder Johannes 14, Vers 9 und andere Stellen. Jetzt ist interessant, wieder in der Bibel, dass da ein Sehen gesagt wird von Leuten, die doch Gott gesehen haben. Ich kann Ihnen sagen, die kann es nicht mehr auflösen. Lassen Sie es stehen. Wir werden es der Ewigkeit mal wissen, was ist. Wir haben es bei Jakobs Himmelsleiter, ist es nur ein visionäres Sehen Gottes gewesen. Wir haben es etwa bei Jesaja, bei der Berufung, Jesaja 6, 1. Ich sah den Herrn auf einem hohen und erhabenen Stuhl. Ich würde mich hüten, hier ein letztes Urteil zu sagen, weil mich gar nichts angeht und das sind auch die letzten Geheimnisse Gottes. Aber wenn in der Bibel steht, niemand hat Gott je gesehen, glaube ich, dass ihn auch Jesaja nicht gesehen hat. Sondern Jesaja sah ja nur den Saum seines Mantels. Er sieht nur die übergroße Gewalt und Macht Gottes und ist schon erdrückt von diesem, nur dem Schemel seiner Füße. Und der Saum seines Gewandes füllt den Tempel. Deshalb, Jesaja 6, Vers 1 ist auch kein richtiges Sehen Gottes. Die Sehnsucht der Gläubigen ist es, Gott zu sehen. Wie der Herr schreit nach frischem Wasser, so schreit meine Seele Gott zu dir. Wann werde ich dahin kommen, dass ich Gottes Angesicht schaue? Das wird sein in der Ewigkeit. Ich darf ihn schauen. Wir werden ihn sehen, wie er ist. Mir hat ein Mann erzählt, der ganz schwer in die Sucht des Alkohols gebunden war und frei wurde durch ein Wunder Jesu, hatte gesagt, die entscheidende Sache war für mich ein Büchlein von der Vatergüte Gottes. Da habe ich mich fallen lassen. Und das ist schon der erste Sehakt. So wird es mal in der Herrlichkeit sein, wenn wir ihn sehen. Wo all das in der Tiefe ist, die Erfüllung aller Sehnsucht, aller Liebe, das geht über ein Beschreiben und ist nicht mehr mit Worten zu sagen. Psalm 42, Vers 3 war das, wann werde ich dahin kommen, dass ich Gottes Angesicht schaue. Es ist noch nicht erschienen, was wir sein werden. Wir wissen aber, das schlagen Sie mal auf, im ersten Johannesbrief. Gell, es ist immer gut, Sie haben so Griffregister in Ihrer Bibel. Das ist ja immer gut zu haben, dass man sich zurechtfindet. 1. Johannes 3, Vers 2. Zuerst steht da von der Liebe Gottes, dass wir seine Kinder sein dürfen. Wir sind schon Gottes Kinder. Es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir sind ja alle noch Leute, die die Spuren dieser vergehenden Welt tragen. Fehlsame Leute, schwache Leute. Gestern hat mich unser lieber Hardy Reichmann mitgenommen und hat mir unbedingt mal gezeigt, wie die ihren Straßenbau machen. Dahinter bei Albershausen ist eine Wahnsinnsmaschine. Die Maschine ist, glaube ich, heute schon wieder auf dem Weg nach Chemnitz, so eine Riesenmaschine, die den Teer vorwärmt und dann abkratzt. Dann hat er gesagt, so ist doch auch mit unserem Leben. Wenn Jesus uns neu macht, vorne wird der alte Makadam aufgerissen und dann wird er heiß gemacht und hinten wird er neu draufgespritzt auf die Straße. Also alles neu geworden. So schön, wie das Leben verändert und neu gemacht wird. Aber es ist noch nicht so sichtbar bei uns. Wir sind immer nur die alte, komische Leute. Bei der Straße ist es so schlimm mit den Rissen. Da sagt er, da kommt das Wasser rein und da gibt es Frostaufbrüche. Nicht so ist es, aber schadhaft. So ist unser Leben mit allen Kanten und Ecken und Schlaglöchern. Es ist noch nicht sichtbar geworden, wie wir einmal sein werden. Der vollkommene neue Leib tragen wir auch nicht. Wir haben nur der alte, fehlsame Leib. Wir wissen aber, wenn es offenbar wird, werden wir ihm gleich sein und wir werden ihn sehen, wie er ist. Die höchste Erfüllung in dieser Welt sehen wir ihn noch nicht. Es sind alles Stützen, wenn wir irgendwelche Beweise des Glaubens sehen wollen. Sie können unseren Glauben nicht stützen, denn wir leben im Glauben und nicht im Schauen. Wir werden es mal richtig sehen. Gott gibt uns immer wieder kleine Hilfen, mal etwas, was uns im Glauben fördert, aber wirklich können wir nur im Glauben leben. Das steht, wir leben im Glauben, nicht im Schauen. 2. Korinther 5, Vers 7. Wir leben im Glauben und noch nicht im Schauen. 2. Korinther 5, Vers 7. Dann heißt es von einem der großen Glaubenszeugen, und zwar von Mose: Er sah nicht auf den Pharao, das was wir gerade sonntags in der Predigt haben, also im Hebräerbrief später, er sah nicht auf das Thron des Königs, sondern er sah auf was sah er denn? Er hielt sich an den, den er nicht sah, als sähe er ihn. Schön. So hat er sich auf Gott gestützt. Er hielt sich an den, den er nicht sah, als sähe er ihn. Und dieses Blicken des Glaubens macht uns frei von all den versuchlichen Bildern dieser Welt. Dass wir nicht durch alles uns aus der Bahn werfen lassen, sondern wir gucken auf Jesus, den man nicht sehen kann. Und darum sind uns die Bilder dieser Welt dann zweitrangig. Das kommt dann auch öfter in Liedern vor, in dem Leidenslied von dem Karl Friedrich Hartmann, dass unser Leben nicht zerrinnen soll in den Bildern dieser Welt. Es war den Vorläufern des Glaubens wichtig, dass wir nicht unsere Seele nicht zerrinnt in den Bildern dieser Welt. Dass da unsere ganze Kraft verloren geht. Es vergehe doch alles wieder. Auch immer wieder schwer, wie das eigentlich wird, wie die Schönheit zerfällt und das, was uns beeindruckt hat. Ja, 1. Korinther 13, Vers 12 heißt auch nochmal, dass wir schauen ihn von Angesicht. Dann werden wir schauen von Angesicht zu Angesicht. Das ist bei dem Kapitel der Liebe, Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei von Angesicht zu Angesicht. Jetzt durch einen dunklen Spiegel, wir sehen nur durch eine Milchglasscheibe, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Oder im Hebräerbrief, Kapitel 12, Vers 14, ohne Heiligung kann niemand den Herrn sehen. Es ist in unserer Zeit, wenn etwas wichtig ist, von den Geistesgaben zu betonen, dann ganz gewiss die Heiligung. Die Heiligung des Lebens, an der wir alle kranken. Wir haben heute eine Angewohnheit, dass wir meinen, wir könnten dann die Vergebung Jesu nehmen und dann wieder in der alten Art weiterleben. Ohne Heiligung werde ich nicht ihn schauen. Und es hat gar keinen Wert, mich auch mit Sprüchen zu betrügen. Der Geist Gottes kommt auch nicht in Menschen, die sich nicht reinigen. Und darum ist es so wichtig, dass ich mich innerlich reinige mit meinem ganzen Willen, mit meinen Gedanken, mit meinem Herzen, damit ich ihn schauen kann. Ich darf jetzt schon das lernen, tiefer zu blicken und nicht mich bestechen zu lassen von dem oberflächlichen Blick, was dort in mein Auge dringt. Wenn wir noch bei den Gestalten stehen bleiben wollen, die doch Gott gesehen haben, dazu gehört ja unser Mose, wie er auf dem Sinai war. Aber lassen Sie das Geheimnis offen, was er wirklich sehen kann. Ich halte mich mehr an Paul Gerhardt, auch wenn er nicht ein Schriftprophet ist. Aber ich müsste stracks vergehen, wie Wachs in Feuersitz. Ich kann doch Gott gar nicht schauen mit meinen sündigen Augen. Auch ein Mose nicht. Was Gott ihm gezeigt hat, wissen wir nicht, das Angesicht leuchte. Wahrscheinlich war es auch nur ein Abglanz Gottes, das er sah. Auch beim Jakob ist das 1. Mose 32, Vers 31, bei dem Ringkampf sagt er nachher, ich habe Gott gesehen. Er hat ja auch nur den Boden gesehen, er hat nur Christus womöglich gesehen in diesem Ringen. Hat er wirklich Gott gesehen? Ist nicht immer wieder Christus, Jesus Christus, der den Menschen gegenübertrat, auch schon in der Geschichte der Väter? Aber das sind Geheimnisse, die wir in dieser Welt nicht entschlüsseln brauchen. Ich habe nicht mit Ihnen besprochen, dass noch einen Begriff vom Sehen gibt. Das ist die Prophetie. Der Seher wurde auch der Prophet so genannt als Seher. Den Biliam, der sah schon, er sagt, ich sehe Israel schon. Und dann sah er schon den kommenden Messias. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Das ist ein prophetisches Sehen. Auch das ist noch da, aber wichtig ist, dass wir dieses Wort sehen anders nehmen. Und sicher ist das jetzt für uns gar nicht mehr attraktiv, wenn jemand sagt, ich wollte das mal sehen, ich wollte den Beweis sehen, das können wir nicht. Aber wir wollen uns angewöhnen, ein wenig tiefer hinter die Dinge dieser Welt zu sehen. Wir wissen, wie die Königin Katharina, die Kaiserin von Russland, geblendet wurde durch die Potemkinschen Dörfer. Das waren alles nur Papp. Häuser, die da aufgebaut waren, um der Kaiserin was vorzugaukeln, wie ihr Land toll entwickelt sei. Und an und für sich ist das alles, was wir sehen, doch nur sehr billig gemacht. War ja in diesem Jahr zum ersten Mal in meinem Leben richtig in den USA. Und man ist da immer wieder überrascht, wie die Amerikaner ihre Häuser bloß so provisorisch bauen. Wir Deutsche machen ja die Häuser alle so fest. In Amerika ist alles so ein bisschen eine Holzwand und noch ein bisschen eine Lampe dahin gemacht und so ein bisschen oberflächlich und so, wie sie auch manchmal ihre Geschäfte machen. Das ist nicht so auf die Dauer, wie wir eigentlich die Gebäude so ansehen, aber das ist vielleicht für die ganze Welt so, kann sein, das ist nur immer fürs Auge, ein bisschen. Was, und dann noch ein bisschen Dreck außen zugeschmiert und dann wieder schön angemalt und dann sieht das wieder ganz gut aus. Die Dinge dieser Welt sind nur sehr vordergründig, wir sollen durchblicken auf das, was Bestand hat. Das war jetzt nur ein kleiner Einblick in das Wort, Sie werden jetzt noch viel mehr Anregungen haben, werden viel Neues entdecken, das hoffe ich und wünsche ich, aber soll uns anleiten, einfach in der Bibel mehr zu forschen und auch das, was wir jetzt gemacht haben seit den Sommerferien, soll helfen, mit ihrer Konkordanz zu leben. Wenn Sie eine Konkordanz kaufen, gibt eine Konkordanz schon 12 Mark, 14 Mark, das ist richtig, da sind die wichtigsten Worte drin, aber an und für sich ist es, wenn man was ausgeben will, ist es dann natürlich gut, man kauft eine Konkordanz, das ist im Moment die im Calver Verlag, was kostet 140, 160 Mark, da sind wirklich auch fast alle Bibelstellen drin. Die Not ist, dass man dann sehr viele hat zum Wort säen, aber wenn Sie mal ein Wort suchen, ist das Wort auch wirklich aufgeführt. Und darum ist dann die Konkordanz, die alles drin hat, zwar ein bisschen umständlicher zu handhaben, aber erfüllt dann auch alle Ihre Wünsche. Und da kommen Sie auch beim Bibellesen immer sehr, sehr weit. Und wenn man da so ein bisschen sich umgeht, braucht man gar keine großen Bibelerklärungen. Die Schrift erklärt sich selber. Und je mehr man die verschiedenen Stellen der Bibel auch zusammennimmt, so wie wir es jetzt gemacht haben, merkt man, wie das eine das andere erklärt.